Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Netflix-Woche. Mein Name ist Hartnett Tesfay und mir gegenüber, wenn auch etwas anders als sonst, sitzt Matthias Kalle. Hallo Matthias.
Hallo Hartnett, ich muss mich da echt dran gewöhnen. Ich sehe dich etwas gekrisselt, etwas durch mehrere Scheibenfilter. Das liegt aber nicht daran, dass wir uns nicht mehr leiden können, sondern einfach, dass wir gerade nicht gleichzeitig in Berlin sind. Ich hab mich aber, du siehst du das eigentlich, was ich anhabe?
Matthias Kalle und ich sind endlich die gleiche Person geworden, weil wir beide einen Jogginganzug tragen. Oh, so. Es ist so toll.
Hartner trägt jeden Montag, wenn wir aufzeichnen, einen Jogginganzug. Ich trage heute einen Jogginganzug, weil ich so eine Combat-Woche hier habe. Ich muss auch gleich wieder los und durch den Matsch robben. Das ist so für Männer meines Alters, ja, weißt du, da machen
wenn
wir mal
so
verrückte
mit, wenn
Sachen.
Wenn man sich so mit der eigenen Vergänglichkeit beschäftigt, muss man plötzlich sich nochmal spüren.
So, und deshalb habe ich so einen Jogginganzug jetzt hier an, ja, damit ich mich wohler
das
fühle.
Das Ganze wird uns aber natürlich nicht davon abhalten, wie immer das zu machen, was wir in der Netflix-Woche halt so machen, und zwar über neue Filme, Serien und Dokus sprechen und natürlich auch euch aktuelle News aus dem Netflix-Universum liefern. Und in dieser Woche dürfen wir über eine Serie sprechen, an der wir eigentlich auch so nicht mehr vorbeikommen. Selbst wenn die es wollten, was ich zum Beispiel gar nicht will. Nämlich Squid Game! Squid Game, Squid Game, Squid Game. Sag das auch mal ein paar Mal hintereinander, das ist ein richtiger Zungenbrecher. Und ja, wir werden uns ganz viel Zeit nehmen, um über dieses Serienphänomen zu sprechen.
Wir sprechen nämlich nicht nur miteinander über Squid Game, sondern wir haben uns eine Gästin eingeladen, Lisa Ludwig, Chefredakteurin von moviepilot.de, die nicht nur diese Serie sehr, sehr großartig findet, sondern auch sehr, sehr klug über diese Serie sprechen kann und auch schon geschrieben hat. Und ich bin sehr gespannt über den Erkenntnisgewinn, gerade auch für mich, der ja Squid Game, na, ich sag mal so, kritisch, aber wohlwollend kritisch gegenübersteht. Ich das Popkulturphänomen verstehe, einiges verstehe ich nicht, und ich hoffe, ich erfahre mehr, warum ich falsch liege, im Gespräch mit Lisa Ludwig und dir.
Darüber hinaus haben wir natürlich auch noch eine ZuhörerInnenfrage von euch bekommen, die wir beantworten werden, wie immer nach bestem Wissen und Gewissen. Und dann haben wir noch eine besondere Empfehlung von einer Person, die in diesem Podcast auch schon zu Gast war und von der ich eigentlich schon immer Fan war, aber jetzt nach dem Besuch in der Netflix-Woche mit einem dicken, fetten Ausrufezeichen Fan bin, nämlich Bastian Pastewka. Und jetzt geht's erstmal los mit den News. Matthias, wir dürfen endlich wieder jung sein. Zumindest in einer Serie oder durch eine Serie, die nämlich genau die Zeit beleuchtet, in der sowohl du als auch ich Teile unserer Kindheit bzw. Jugend verbracht haben. Also es war für uns so die prägendste Zeit, würde ich mal sagen, und zwar die 90er Jahre. Denn es gibt nach Die wilden 70er eine Serie, die Ende der 90er rauskam und 8 Staffeln lang lief, mit so Leuten wie zum Beispiel Ashton Kutcher und Mila Kunis und Topher Grace. Also die wilden 70er bekommt einen Spin-off, und zwar die wilden 90er.
Bonnie und Terry Turner, die sich schon die wilden 70er ausgedacht haben, entwickeln die Serie gerade exklusiv für Netflix. Und es geht darum, dass die Tochter von Eric, also damals von Topher Grace gespielt, und Donna, damals von Laura Prepon gespielt, ihre Großeltern in den Sommerferien besucht. Die Großeltern sind natürlich Red und Kitty Foreman, wieder gespielt von Kurtwood Smith und Deborah Jo Rupp. Und ich freue mich sehr darauf, wie 1995 jetzt aussehen wird. Welche Musik da läuft, was für Klamotten die anhaben, was die Themen sind, über die man sich streitet, unterhält. Wir müssen allerdings, glaube ich, noch ein bisschen warten, bis es soweit ist.
Ich bin wahnsinnig froh, dass meine Augenbrauen sich von den 90er Jahren erholt haben. Darüber
hattest du so kleine Striche?
Und ich bin so froh, dass Mutter Natur dachte, ach komm, das verzeihen wir ihr jetzt, das konsequente, jahrelange Zupfen der Augenbrauen. Wir schenken sie ihr wieder. Aber ich kenne, wie gesagt, viele Opfer dieser Augenbrauen-Zupfmanie, die sich nie wieder davon erholt haben. Auch heute noch nicht. 25 Jahre später immer noch sehr traumatisiert mit überzupften Augenbrauen in der Gegend rumlaufen müssen. Also ich bin da sehr dankbar für. Aber das ist so mein Trauma der 90er Jahre. Ist einfach so.
Ich bin gespannt, ob wir das in dieser Serie zu sehen bekommen. Oder ob man nicht doch sagt, nee, das sah so bescheuert aus, das können wir jetzt nie normal machen. Apropos 90er Jahre, Kokain. Es gibt eine dritte und abschließende Staffel von Narcos Mexiko. Wir haben einen Trailer und wir haben einen Starttermin. Mhm.
Und zwar den 5. November, da wird das Ganze rauskommen. Und das Ding mit Narcos Mexiko ist ja, dass Narcos Mexiko ursprünglich als vierte Staffel von dem originalen Narcos gedacht war und dann aber so erfolgreich wurde, dass man sich gedacht hat, nee, die Geschichte von Felix Gallardo, die erzählen wir jetzt einfach zu Ende. Es gab schon zwei Staffeln. Es geht darum, wie Felix Gallardo der Pate des ersten mexikanischen Kartells wird. Und eine schon mal vorneweg, das ist natürlich eine wahnsinnig brutale Angelegenheit. Ja? Also der Trailer, der verspricht schon sehr viel Brutalität und Gewalt. Und die Serien haben das ja auch immer gut geliefert, sage ich jetzt mal. Ist natürlich bei dem Thema jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Aber man muss es vielleicht nochmal dazu sagen, dass es da ganz schön heftig zur Sache geht. So.
Ja, es ist kein zimperliches Geschäft. Nichts für schwache Nerven.
Falls euch diese beiden Sachen, also Narcos und Narcos Mexiko, zu männlich sind, was ja durchaus der Fall sein könnte, ja, dann möchte ich euch an dieser Stelle noch mal ganz kurz eine Serie empfehlen, in der es auch mal eine Chefin gibt, eine weibliche Drogenchefin sozusagen, die auch ganz schön das mexikanische Drogengame mit ihrem eigenen Kartell aufmischt. Und zwar ist das Queen of the South. Davon gibt es aktuell schon 4 Staffeln. Die 5. Staffel soll wohl auch noch in diesem Jahr kommen. Und das Ganze, wie gesagt, mit einer Chefin nochmal eine ganz andere Dynamik. Sehr, sehr spannend. Macht aber, ich will jetzt nicht sagen, genauso viel Spaß, aber ist mindestens genauso spannend wie die anderen Narcos-Drogengeschichten. Es steht endlich ein Veröffentlichungstermin für eine der wichtigsten deutschen Netflix-Produktionen fest, und zwar für München im Angesicht des Krieges. Das wird am 21. Januar 2022 rauskommen. Regie hat geführt Christian Schwocho, den ihr vielleicht von The Crown kennt, den man in Deutschland aber hauptsächlich eigentlich für Bad Banks kennt und ganz aktuell für Je suis Karl. Also wenn jemand sensible politische Stoffe kann, dann Christian Schwocho. Und in München geht es definitiv um einen sehr sensiblen politischen Inhalt.
Es ist zum einen ist es die Adaption eines Romans von Robert Harris, dem britischen Schriftsteller, der unter anderem das Buch Vaterland geschrieben hat oder Pompeji. Und der Rahmen ist sehr sensibel, weil es geht um das sogenannte Münchner Abkommen, was Ende September 1938 getroffen wurde zwischen Hitler-Deutschland, Italien, Frankreich und Großbritannien. Und es ging im Prinzip um die sogenannten Sudetengebiete der Tschechoslowakei, die einfach so nach diesem Abkommen wieder zu Hitler-Deutschland geführt wurden. Und die Tschechoslowakei hat diese Gebiete verloren. Und der Hintergrund ist der, dass Hitler eigentlich wollte, dass ihm das nicht erlaubt wird oder dass diese Verhandlungen eigentlich scheitern. Weil wenn diese Verhandlungen gescheitert wären, dann hätte er sofort einen Krieg angefangen und nicht erst ein Jahr später. Das ist der geschichtliche Hintergrund, aus dem Schwocho jetzt einen spannenden, ja, wie soll man sagen, internationalen Diplomaten-Thriller macht.
Na, die Geschichte ist im Grunde genommen die, dass wir einen britischen Beamten, der wird gespielt von George McKay, und einen deutschen Diplomaten begleiten, der wird gespielt von Janis Niewöhner, die zusammen nach München auf diese Konferenz reisen und da sozusagen stellvertretend für ihre Länder verhandeln sollen. Die beiden sind auch Freunde. Das heißt, diese Dynamik zwischen ihnen beiden wird sich auch nochmal verändern oder wird halt eben auch nochmal total spannend im Rahmen dieser größeren politischen Entwicklung und im Rahmen dieses größeren politischen, sehr, sehr angespannten Klimas. Und der Cast von München im Angesicht des Krieges ist durchaus auch beeindruckend. Ich habe gerade schon George McKay und Janis Niewöhner angesprochen. Mit dabei außerdem auch Jeremy Irons, August Diehl ist mit dabei, Sandra Hüller und Uli Mattes. Ulrich Mattes wird auch mitspielen. Also das ist, glaube ich, wirklich, wirklich gut geworden. Die ersten Bilder daraus, weil bis jetzt haben wir tatsächlich noch gar nichts davon gesehen. Die ersten Bilder sind jetzt auch veröffentlicht worden und wir sind sehr gespannt. Morgen, liebe Leute, morgen, 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 also am 15. Oktober startet der Film Du, Sie, Er und Wir. Regie hat geführt Florian Gottschick. Der hat zum Beispiel schon so Filme gemacht wie Fucking Berlin oder Rest in Greece. Und in diesem neuen Film nur geht es um zwei befreundete Paare. Ja? Die haben ein kleines Experiment gewagt. Und zwar haben sie sich gesagt, wir machen 4 Wochen Partnertausch. In den 4 Wochen ist eines ganz wichtig, Keiner darf Sex haben. Nach diesen 4 Wochen treffen wir uns in einem Strandhaus wieder und schauen mal, wie es uns ergangen ist. Nun treffen sich diese Paare also nach diesen 4 Wochen in diesem Strandhaus wieder und stellen fest, nichts ist, wie es mal war. Alles ist plötzlich auf dem Prüfstand, Gefühle, Erwartungen, Hoffnungen in die Zukunft und so weiter und so fort. Alles steht Kopf. In den Hauptrollen, da sind Jonas Ney, Paula Kahlenberg, Louis Nitsche und Nilam Farouk zu sehen. Und genau diesen Nilam Farouk, der haben wir ein paar Fragen gestellt. Hallo Nilam.
Hello, hello.
Hallo, hello. Hallo. Nilam, kannst du eigentlich nachvollziehen, dass Paare, auch befreundete Paare, überhaupt auf die Idee kommen, ach komm, lass uns doch mal 4 Wochen untereinander tauschen und dann mal gucken, was bei rauskommt.
Ich schicke voraus, jeder wie er will, aber ich finde das eine absurde Idee. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich würde mir wahnsinnig gerne von Leuten, die das wirklich machen, einfach mal anhören, wie sie das emotional und mit ihrem Ego übereinkriegen. Aber ich finde das, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich finde das absurd.
Es geht ja da schon auch um so Thematiken, die heute vielleicht auch nochmal anders diskutiert werden. Unter ja so um die 30-Jährigen, als es vielleicht irgendwie vor 20 oder 30 Jahren der Fall war. Wir fragen uns ja schon auch dann so, Monogamie, funktioniert das überhaupt? Auch emotionale Monogamie, funktioniert dieses? Wie haben denn zum Beispiel jetzt Nilam, Jonas, Paula und Louis diese Sachen diskutiert? Weil gerade aufgrund der Tatsache, dass ihr da ja aufeinander gehockt habt, mehr oder weniger, und kein Entkommen war, ja, wie habt ihr diese Themen diskutiert, die ja einfach, glaube ich, voll viele in so einer bestimmten, nicht nur in einer bestimmten Demografie, aber gerade da umtreiben. Wie habt ihr das diskutiert?
Also es war wirklich ein großes Thema. Wir haben auch viel am Buch noch mitgearbeitet, weil wir natürlich einmal ich, Nilam, mit meiner persönlichen Einstellung, inwiefern gehe ich da d'accord mit der Janina, die Rolle, die ich spiele, Einstellung. Und ihr müsst dann mit Jonas, Paula und Louis sprechen, ob die über ihr Privatleben so viel sagen wollen. Aber natürlich sind wir da bei Themen auch aufeinander getroffen. Inwiefern sind wir, ich sag mal, klassisch, was Monogamie angeht oder auch offener. Und das war auf jeden Fall viel Gesprächsbedarf, auch was die Rollen dann eben einnehmen. Aber da merkt man auch, ich glaube, wenn ich mit euch beiden jetzt drüber reden würde, würden wir wahrscheinlich auch da, hier und da was anderes ankratzen. Und genauso war das im Grunde am Set, dass wir echt hier und da Sachen hatten, wo wir gesagt haben, nee, das sehe ich aber gar nicht so. Aber im Endeffekt ist es ja, kannst du dich Gott sei Dank hinter der Rolle verstecken. Und ich bin ja nicht Janina, von daher hat es dann immer ganz gut gepasst.
Aber Beziehungen. Sollte man sich euren Film angucken, wenn man in einer guten Beziehung steckt? Sollte man sich den angucken, wenn man in einer schlechten Beziehung steckt? Oder sollte man sich den vielleicht auch angucken, wenn man in gar keiner Beziehung steckt? Also was glaubst du, ist besser in dem Zusammenhang?
Also ganz realistisch und wahrscheinlich, unser Film wird keine Beziehung retten. Das ist, also da muss man mal kurz, weißt du, so die Magie wegnehmen. Aber tatsächlich kann es, glaube ich, ganz unterhaltend sein. Und die Hoffnung ist, dass wenn, je nachdem, in welchem Status du bist, wenn du eine gute Beziehung hast, guckst du ihn als Unterhaltung und denkst dir entweder, ah, spannend oder sind die bescheuert oder keine Ahnung was. Und wenn du vielleicht keine Beziehung hast, dann auch. Und wenn du eine schwierige hast, dann wäre es doch interessant, was danach passiert, ob Leute das ernsthaft in Erwägung ziehen, weil es sie einfach auf die Idee nochmal bringt, wenn man so die Umsetzung davon sieht. Also ich glaube, es geht für alle Beziehungsstatusse, aber hat dann unterschiedliche Auswirkungen. In erster Linie soll er, glaube ich, unterhalten, und wenn danach drüber gesprochen wird, dann ist das Ziel schon erreicht.
Ich wusste, dass ich darüber stolpern werde.
Weißt du was? Fühl dich nicht schlecht, ich kann ihn selber noch nicht, den Titel.
Ich krieg's. So, boom. Ab morgen auf Netflix.
Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Danke.
Vielen Dank euch beiden.
Die südkoreanische Serie Squid Game, die bricht aktuell alle Rekorde. Also es war ja schon in den ersten paar Tagen absehbar. Ja? Nach der Veröffentlichung Mitte September ist die Serie gleich in 90 Ländern an die Spitze der Netflix-Charts geklettert und hat dann auch noch so einen richtigen Hype ausgelöst, mit dem ehrlich gesagt auch keiner gerechnet hat.
Doch, ich schon.
Du ja?
Ja. Nee, auf die Art und Weise nicht. Hättest du gedacht,
dass Jeff Bezos dazu tweetet und sagt, ja, das ist wirklich nice?
Ehrlich gesagt, das schon, aber...
Das habe ich vorausgesehen.
Aber nee, damit konnte keiner rechnen, damit wollte zum Beispiel ich auch nicht rechnen. Wir haben gestern erfahren, dass Squid Game mit 111 Millionen Account-Abrufen jetzt Bridgerton in die Schranken verwiesen hat und tatsächlich definitiv die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten ist. Und deshalb finde ich es gut, dass wir nochmal wirklich in die Materie reingehen und nochmal uns dieses Popkulturphänomen beleuchten. Und ich bin wahnsinnig, wahnsinnig froh, dass wir das nicht alleine machen müssen, sondern dass Lisa Ludwig bei uns im Studio ist. Lisa, hallo.
Hi.
Hallo, Lisa.
Lisa ist Chefredakteurin von Movie Pilot und vor allem in den letzten Tagen in Sachen Squid Game unterwegs gewesen. Du hast dem Deutschlandfunk erklärt, was das Phänomen ist. Du hast auf deiner eigenen Website moviepilot.de es erklärt. Du bist bei Twitter nicht müde, den Leuten, die es nicht begreifen können, so wie ich, zu sagen, warum diese Serie großartig ist. Und deshalb bist du die perfekte Gesprächspartnerin, um mit uns über dieses Phänomen Squid Game zu sprechen.
Lisa, schön, dass du da bist.
Ja.
Ich freue mich sehr. Ich kann offensichtlich auch immer noch drüber sprechen. Ja, so sehr hat es mich begeistert.
Also nur mal ganz kurz, um euch, liebe HörerInnen, das mal ganz kurz einzuordnen, wo Lisa Ludwig steht. Ja? Dein erster Tweet zu Squid Game war folgender. Hashtag Squid Game bei Netflix.de hat mich am Wochenende komplett weggeblasen. Parasite meets Battle Royale meets Hunger Games und gut aussehen tut's auch noch.
Das war wirklich, ich bin da durch Zufall drüber gestolpert über die Serie. Ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, eine stressige Woche und hing dann am Samstag auf der Couch und dachte mir, okay, eigentlich muss ich noch was arbeiten, aber ich gucke jetzt einfach mal ganz kurz beim Essen irgendwas anderes und öffne so Netflix und sehe Squid Game auf der 1 und denke mir so, weiß ich nicht, das Vorschaubild, das sieht ganz spannend aus. Mhm. So 5 Folgen später war ich so, oh mein Gott, so habe ich natürlich nicht mehr gearbeitet an diesem Wochenende und war dann total drin und bin dann am Montag auch in die Redaktion und war so, Leute, Ideen dazu jetzt, das wird das nächste große Ding.
Aber lass uns doch noch mal ganz kurz, bevor wir wirklich jetzt reingehen, darüber sprechen, was eigentlich Squid Game ist und worum es da geht. Magst du vielleicht einsetzen gleich, Lisa?
Unbedingt. Also ich hatte das in dem Tweet ja auch schon so ein bisschen angesprochen. Es geht offensichtlich um ein Spiel, bei dem Menschen sterben können. Also wer verliert, der stirbt. Und eingeführt wird das über einen Protagonisten, der spielsüchtig ist, schlechter Vater, gar keine Kohle hat und wirklich auch nicht weiß, wie er seine Schulden bezahlen soll. Und dieses Schuldenproblem, dass Leute astronomisch verschuldet sind, das ist global natürlich ein immer mehr ansteigendes Problem. Es ist aber gerade auch in Südkorea, und das ist eine südkoreanische Serie, ein sehr, sehr präsentes, großes Problem. Und der bekommt dann eben die Chance, bei so einem Spiel mitzumachen, wo er dann relativ schnell merkt, okay, riesengroße Geldsumme und er muss da nur irgendwelche Spiele bestreiten gegen andere. Und dann stellt sich relativ schnell raus, okay, gut, wer da nicht erfolgreich durchkommt, der stirbt. Und die Serie begleitet dann eben diese Spiele und erzählt aber auch ganz viel über die Teilnehmenden, warum die das machen, was sie da antreibt, ist sehr, sehr nah dran an den Charakteren. Und ja, am Schluss gewinnt natürlich jemand. Das werden wir hier, denke ich, nicht spoilern, damit die Leute noch Spaß haben beim Gucken. Aber es ist einfach tatsächlich so eine Mischung aus Hunger Games und Horror und Thriller und Drama, aber auch Kapitalismuskritik, würde ich sagen.
Du hast jetzt sehr blumig gesagt, wenn man ein Spiel verliert, dann stirbt man. Man wird einfach erschossen.
Das Spannende an der Situation ist ja auch, das ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen, und da war ich dann auch echt sold. Dieses erste Spiel, da gehen sie komplett blind rein und wissen noch nicht, wie viel Geld es gibt. Sie wissen nur, wir sind alle so verzweifelt, Hauptsache irgendeine Art von Geld, weil alles hilft. Und was ich visuell auch so wahnsinnig spannend finde an Squid Game ist, dass das Kinderspiele sind oder Spiele sind, die sich an so sehr harmlosen Kinderspielen orientieren und das auch so aussieht. Und dieses erste Spiel rotes Licht, grünes Licht. Also ich weiß nicht, ob ihr das als Kinder gespielt habt, aber da gibt es ja auch so Sachen wie Ochs am Berg oder Mord im Dunkeln irgendwie. Und deswegen, man sieht das, finde ich, dann auch so als zuschauende Person und denkt sich, ach, chillig, okay, gut, die haben da diese riesige, irgendwie creepy aussehende Puppe und müssen halt über dieses Feld. Und wer dann noch wackelt, der fliegt dann halt raus und darf dann nicht beim nächsten Spiel teilnehmen. Und man merkt auch bei den Teilnehmenden, dass sie das alles so, ach ja, komm, der Erste läuft jetzt los und dann schauen wir mal und machen auch irgendwie so Witze. Und der Moment, wo dann diese erste wackelnde Person wirklich über so Bewegungsmelder erfasst wird und erschossen wird, bricht Panik aus. Und man erlebt quasi gleichzeitig mit diesen Figuren auf dem Bildschirm diese Panik und ist auch erstmal fassungslos. Ich meine, es war ihm irgendwie klar, ja, das wird nicht so super easy werden. Aber wie kaltblütig das durchgezogen wird, das fand ich sehr, sehr spannend. Und hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das sind dann vielleicht eher so Saw-mäßige Spiele, wenn ich im ersten Moment so höre, Leute kämpfen ums Überleben. Ich habe Saw-mäßige Spiele und Fallen und da wird jemandem brutal der Arm abgerissen oder was weiß ich, aber der Rest kommt da dann doch noch irgendwie durch. Aber dass es gar nicht darum geht, möglichst viel krasses Leid zu zeigen, sondern dass der Tod einfach wie so ein Ausknipsen ist, von wegen, du spielst jetzt nicht weiter. Das finde ich sehr besonders und finde ich auch sehr anders als bei anderen ähnlichen Formaten, sage ich mal.
Wobei, wenn wir über Squid Game reden, du hast es schon gesagt und in der Rezeption taucht es immer wieder auf, dass es eine Mischung ist zwischen Parasite, Hunger Games, Takeshi's Castle wird manchmal genannt. Man kann natürlich auch so Klassiker wie den 80er-Jahre-Film Running Man nehmen mit Arnold Schwarzenegger oder auch von Wolfgang Menge in den 70er-Jahren das Millionenspiel. Die alle im Prinzip ein ähnliches Setting hatten, wo gesagt wurde, ihr nehmt im Prinzip an einem erstmal harmlosen Spiel teil, nur das Problem ist, wenn ihr nicht abliefert, dann stirbt ihr. Was mir etwas fehlt, ist das eigene. Also weißt du, wir nehmen verschiedene Elemente der Popkultur und mischen es zusammen. Wir haben es ja schon angerissen, es gibt Masken, es gibt rote Overalls, das kennen wir aus Haus des Geldes. Aber es wirkt im Prinzip wie ein großer Mixer, da haben wir alles reingetan, was in irgendeiner Art und Weise spannend, interessant ist oder was es auch schon mal gab und erfolgreich war. Und heraus, das ist jetzt bös formuliert, gebe ich zu, und herauskommt Squid Game. Ist das Quatsch, weil ich nur einfach die eigene Leistung der Macherinnen und Macher von Squid Game nicht erkenne?
Also ich glaube, es ist insofern ein bisschen eine unfaire Kritik, weil ja fast jedes Stück Popkultur irgendwie Versatzstücke von anderen Sachen hat, die schon mal funktioniert haben. Also ich glaube, es ist komplett illusorisch zu denken, dass im Jahr 2021 nochmal jemand mit einer Idee um die Ecke kommt, die so neu ist, dass die vorher noch nicht in irgendeiner Variante irgendwie existiert hat. Und da können wir natürlich bei Netflix-Serien anfangen und dann landen wir aber auch irgendwann bei Oscar-Filmen und sehen so, ja gut, so wahnsinnig neu ist es jetzt auch nicht. Es ist vielleicht einfach nur besser gemacht. Und die Gewichtung von diesen unterschiedlichen bereits bekannten Elementen ist ein bisschen anders. Und ich finde es interessant auch, dass du Takeshis Castle angesprochen hast. Diese total weirde Gaming-Show, die früher auch, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Sender die lief.
Tele 5?
Ja, irgendwie sowas. Ganz, was ganz Eigenwilliges. Ganz seltsames,
ja. Wo halt Leute wirklich auch so durch knallbunte, verrückte Labyrinthe und so durch mussten und dann sind immer Leute irgendwo lustig runtergefallen und natürlich hat sich wahrscheinlich, weiß ich nicht, niemand verletzt, aber das war, an diese Ästhetik knüpft das halt auch irgendwie an und deswegen finde ich die Serie für mich total spannend, Squid Game, weil das mit ganz vielen Erwartungen spielt und bricht und eben Dinge anders macht, so bei Hunger Games zum Beispiel, ja, da haben wir auch Leute, die keine andere oder zu großen Teilen. Da gibt es natürlich auch Teilnehmer, die das irgendwie machen, weil sie sich cool finden und denken, ja gut, wir kommen aus den reichen Bezirken, wir kommen da auf jeden Fall irgendwie durch. Aber die Leuten, denen wir da nahe sind bei Hunger Games, die sind verzweifelt. Die haben keine andere Chance, als das zu machen. So, das ist dann schon mal ein ähnliches Setting. Aber die Spiele sind von vornherein auch darauf ausgelegt, dass es Leute irgendwie geil finden, zuzugucken, wie Menschen sich gegenseitig niedermeucheln, junge Menschen so. Das ist ja eigentlich nochmal so das wirklich Gruselige. Und das ist von vornherein auch als ein bisschen unfair gezeigtes Spiel, weil natürlich die aus den reichen Bezirken dafür trainieren konnten und dann vielleicht von ihren reichen Gönnern zusätzliche Tools mit reingeschickt kriegen in dieses Spiel. Und was Squid Game macht, ist zu sagen, wir haben da zum einen eine sehr eigene Ästhetik irgendwie. Es ist ein Spiel, was nicht, also natürlich schlussendlich, weil Menschensterben brutal ist, aber es geht nicht um die Darstellung von Brutalität im ersten Sinn, sondern es ist halt einfach ein Spiel und wer halt verliert, der stirbt, weil er halt eliminiert wird. Und gleichzeitig wird in der Serie auch immer wieder gesagt, und das weicht sich am Schluss so ein bisschen auf, weil die Spiele auch ein bisschen unfairer dann werden, aber grundlegend wird gesagt, das Spiel ist fair. Und die Leute, die da teilnehmen, kommen aus einer Gesellschaft, bei der sie das Gefühl haben, die ist auf keiner Ebene fair. Und das, finde ich, ist so ein Ansatz. Viele Sachen sind kapitalismuskritisch, viele Serien sind systemkritisch. Aber diese Serie, finde ich, macht das sehr, sehr gut und sehr konsequent. Und das habe ich so eben noch nicht so viel gesehen, muss ich sagen.
Lass uns noch mal ganz kurz, bevor wir da jetzt noch weitermachen, ne, würde ich noch eine Sache kurz mit euch besprechen, die jetzt immer mal wieder gefallen ist, nämlich das, wie die Serie aussieht. Ne, also wie, mit welchen ästhetischen, visuellen Mitteln die da arbeiten. Wir haben zum einen schon mal gesagt, dass es alles sehr bunt ist, also wirklich ja einfach auch aussieht wie in so einer Teletubby-Welt. Ne? Es ist sehr bunt, sehr knallig und ich finde zum Beispiel auch, dass diese ganze Menge von Menschen, diese 456 TeilnehmerInnen, die da stehen in ihren grünen Anzügen, komplett gleich gemacht und so, schon auch irgendwie was ganz schön Gruseliges haben. Ne? Vor allen Dingen, wenn man dann nämlich immer in ihren großen Schlafsaal nach jedem Spiel geht und merkt, es werden immer, immer weniger. Ne?
Übrigens ganz kurz, dieses Gruselige, ich habe jetzt gesehen, dass man bei einem großen Online-Händler die Anzüge bestellen kann. Also du kannst diese Trainingsanzüge von Squid Game für zu Hause, fürs Sofa, fürs Joggen, keine Ahnung, kannst du jetzt diese...
Stell dir das mal vor, du sitzt dann da in diesem Anzug von mehr oder weniger Totgeweihten bei dir zu Hause. Ne? Aber das ist schon, das finde ich schon besonders. Du hast auch vorhin diese gruselige Puppe beim ersten Spiel angesprochen. Und ich finde, dass das sieht aber irgendwie ganz nett und unschuldig aus, aber direkt grenzt an, oh, das ist mir jetzt hier aber nix. Zum Beispiel auch dieser, ich weiß gar nicht, welches Spiel es ist. Es gibt diesen überdimensionierten Spielplatz, den die da aufgebaut haben.
Der, beim Zuckergussstechen, beim
ist
Zucker.
Ist es so?
Zucker.
Ja, ne? Das ist übrigens, glaube ich, das Spiel, das am meisten auf Social Media stattfindet, habe ich das Gefühl, das mit dem Zucker, mit diesen Zuckerkeksen, die du aus der Form brechen musst, gibt es in der Zwischenzeit, glaube ich, auch Restaurants, die das als sogenannte Challenge anbieten, wo du das machen kannst und dann vielleicht irgendwie dein Essen umsonst bekommst. Aber diese Schauplätze, die die da bauen für die Spiele, die finde ich schon auch wirklich spektakulär anzuschauen. Also ich bin dann schon auch immer so, dass ich mir denke, oh, mal gucken, was das nächste Setting ist.
Das finde ich halt auch. Oder auch allein, was du als Vorschaubild hattest. Ne? Mhm. So wie sie da durch dieses Escher-Painting quasi durchlaufen. Und man denkt sich, aber müssen die da durchlaufen? Die können ja einfach nur durch einen normalen Gang laufen. Aber da gibt es ganz viele Dinge, wo ganz offensichtlich ist, dass dann bestimmter visuelles Ziel auch verfolgt wird. Und ich dachte mir auch vor jedem Spiel, ich bin gespannt, wie das jetzt inszeniert ist. Und ich bin wirklich gespannt, wie das aussieht. Und das macht die Serie für mich auch nochmal besonders und ist für mich zusätzlich auch nochmal ein Grund, das gerne zu gucken.
Ich würde jetzt mal kurz mal provozieren, wie es meine Art ist. Und zwar mit dem Satz, ich höre euch und ich verstehe euch auch, aber da ist denn alles im Schaufenster und nichts im Laden. Wisst ihr, was ich meine? Also quasi, ich habe eine wahnsinnig gut aussehende Oberfläche, aber ist da etwas unterhalb dieser Oberfläche? Ich möchte euch gerne ein Beispiel nennen, weil ich finde es richtig und gut, dass man Serien auch aufgrund ihrer Inszenierung, Visualisierung schaut. Ich finde es schwer, wenn man das sogenannte Storytelling dahinter vergisst. Also was für eine Geschichte wird mir wie erzählt und zwar nicht wie im Sinne von visuell, sondern tatsächlich mit den Mitteln des Geschichtenerzählens. Und da sage ich euch eine Szene relativ am Anfang, wo ich eigentlich raus war.
Ich weiß nicht.
Du weißt schon, welche es kommt. Also Das ist jetzt nicht gespoilert, das könnt ihr euch alle anhören. Also wir lernen unseren Protagonisten kennen und wir lernen ihn kennen, du hast es schon gesagt, als jemand, der wettet auf Pferderennen, der offensichtlich geschieden ist, die Tochter lebt bei der Mutter, er kümmert sich nicht richtig um diese Tochter, er wohnt bei seiner Mutter, beklaut sie, um mit dem Geld spielen zu gehen und du denkst die ersten 10 Minuten, das ist der größte Idiot der Welt. Mhm. So, er sieht auch immer so ein bisschen wie so ein Idiot aus, so, läuft immer mit so einer...
So ein Schluffi irgendwie, ne?
So ein Schluffi, hat so eine Basecap auf und alles, du magst ihn nicht, ja, also es ist, nichts an ihm magst du irgendwie und er ist dir eigentlich egal und du denkst immer, geh weg, so. Und dann kommt nach 10 Minuten, nach 15 Minuten kommt eine Szene, wo er vom Markt kommt, wo ihm jemand Fisch zugesteckt hat, die Mutter eines Freundes. Und er geht mit diesem Fisch nach Hause und eine streunende Katze läuft ihm über den Weg. So. Und was macht er? Er füttert diese Katze mit diesem Fisch. So. Und das ist sozusagen die unterste Schublade des Storytellings, nämlich Save the Cat, dass man um einen Protagonisten nahbar zu machen oder für ZuschauerInnen nett zu machen, muss er irgendetwas Gutes tun. Und was macht er oder was haben sich die Macherinnen und Macher von Squid Game überlegt? Ja, wir haben jetzt diesen Schluffi da aufgebaut, aber der muss ja nett sein. Lass ihn eine Katze füttern. Und dieser Taschenspielertrick, dieses Save the Cat-Element nach 15 Minuten, das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ihr macht euch wahnsinnig viel Gedanken über, wie alles aussieht, aber ihr macht euch keine Gedanken darüber, wie die Figuren entwickelt werden und wie ich diesen Figuren folge im Storytelling.
So. Aber hast du die Serie nicht weitergeguckt nach dieser Katzenszene? Weil das finde ich jetzt gerade ein bisschen überraschend. Also ich habe auch die Szene, die ist mir auch aufgefallen. Ich habe auch das...
Ist sie dir negativ oder positiv aufgefallen oder erstmal ohne Wertung?
Ich musste direkt auch an Save the Cat denken. Ich habe das gleichnamige Drehbuchbuch auch zu Hause. Also es war mir durchaus bewusst, was da gemacht wird. Ich habe es als augenzwinkernden Verweis darauf gesehen, dass die Macher absolut wissen... Ja, das ist ein ziemliches Arschloch jetzt eigentlich, ne? Scheiße, aber das ist unser Protagonist, mit dem müsst ihr jetzt irgendwie mitfühlen, ne? Und wir geben euch jetzt so augenzwinkert das Offensichtlichste, das war ja sogar eine Katze.
Ja, klar.
Wir geben euch das Offensichtlichste, was andere Filme und Serien machen, wenn sie nicht so richtig wissen, wie wollen sie jemandem Tiefe geben. Und erzählen aber danach ja trotzdem erstmal dieses Arschloch weiter. Mm. Der ist ja danach kein guter Mensch. Und alle klatschen in die Hände und sagen, ach Mensch, also am Anfang dachte ich, hier, der beklaut seine Mutter und so. Den kann ich ja gar nicht mögen. Aber er hat diese Katze gerettet und seitdem trifft er nur gute Entscheidungen. Das passiert ja nicht. Mm. Und das finde ich, ich weiß auch gar nicht, warum mich das gerade so ärgert, um ehrlich zu sein. Aber ich fand wirklich, ich fand die Zeichnung der Hauptcharaktere ganz, ganz toll, weil du eigentlich bis zum Schluss immer wusstest, niemand von denen ist ein durch und durch guter Mensch. Jeder von denen hat aus Verzweiflung heraus und teilweise auch aus Spaß heraus schon ganz eklige Dinge getan. Und die sind jetzt aber eben in dieser Situation und dann müssen sie damit umgehen. Und deswegen fand ich, dass da größtenteils sehr, sehr viel Tiefe drin war. Ich fand, da hat auch richtig viel Charakterentwicklung, die du gesehen und gefühlt hast, stattgefunden. Und für mich war das mit der Katze, für mich war das ein Augenzwinkern, für mich war das ein Easter Egg.
Ja, weil es wirklich so platt und offensichtlich war. Ich würde auch an der Stelle gerne eine Folge mit reinbringen, bei der ich nämlich genau da war, wo du warst, Lisa. Und zwar ist es die Murmelspielfolge. Also die Murmelspielfolge, finde ich, das war so eine, mit der habe ich erstens nicht gerechnet. Und da tatsächlich haben sich ja im Grunde genommen fast alle demontiert. Also für wen auch immer du bis zu dem Zeitpunkt irgendwelche Sympathien aufgebaut hattest, wurde dann spätestens da einmal wirklich wie auf dem Spielplatz, wie in der Kita, einmal die ganze Bauklötze einfach einmal umgekippt. So. Und das war so der Moment, wo ich auch so dachte, okay, die wollen schon echt was von mir hier. Und insofern bin ich da auch eher bei dir und sag, bis zu dem Moment, ja. Und aber danach dann nicht. Und was ich auch noch finde, selbst wenn man dass die Entwicklung der Figuren als zu platt oder nicht tief genug empfindet, ist es ja nicht nur die Optik, die mir sozusagen an der Serie irgendwie verkauft, sondern auch immer noch die Tatsache, dass ich das Gefühl habe, ich will das verstehen, was da passiert und warum die das da machen. Ich will diesem Geheimnis, das mir hier die ganze Zeit so vor die Nase gehalten wird, auf den Grund kommen.
Du meinst das Geheimnis, dass es eine Organisation gibt, die Menschen einlädt, um Spiele zu spielen.
Genau, warum das passiert, wer da dahinter steckt, was auch die Modalitäten sind. Und jetzt muss man noch dazu sagen, auch ohne zu viel vorwegzunehmen, da passieren ja auch noch andere Dinge parallel, die nicht ganz sauber sind. Ne? Und das zu verstehen und da irgendwie die Zusammenhänge rauszukriegen und diesem Geheimnis einfach auf die Spur zu kommen, das hat mich tatsächlich auch noch dann dabei gehalten, um ehrlich zu sein. Wie ging es dir?
Absolut. Also es gibt viele Nebenhandlungen auch, die werden, und das würde ich als Kritikpunkt absolut gelten lassen, die werden nicht unbedingt jetzt in der ersten Staffel zufriedenstellend alle zu Ende geführt. Da sind für mich auch sehr viele Fragen noch offen, die ich auch in einem Artikel für Moviepilot tatsächlich gesammelt habe, weil mich das sehr umgetrieben hat. Also deswegen, sollte es eine zweite Staffel geben, gibt es da auf jeden Fall sehr, sehr viel, was man da noch weiter erzählen kann und auch mal aufgreifen kann. Es ist aber tatsächlich so, finde ich, dass da auf ganz vielen verschiedenen Ebenen was passiert. Und das ist für mich auch, glaube ich, also mich überrascht überhaupt nicht, dass die Serie so durch die Decke geht, weil du hast einfach verschiedene Elemente. Du holst Leute ab, die einfach nur sagen, oh ja, hier Hunger Games fand ich ganz geil, Battle Royale habe ich kürzlich nochmal geguckt. Ich mag das einfach, wenn Menschen ums Überleben kämpfen und ich will wissen, was das nächste kranke Spiel ist und ich will wissen, wer am Schluss gewinnt. Die kannst du damit nehmen. Du holst damit Leute ab, die Parasite geil fanden, wegen der Optik und wegen dieser Systemkritik. Du holst dir da Leute mit ab, die einfach irgendwas visuell Spannendes sehen wollen. Du holst dir Leute ab, die Bock auf zwischenmenschliches Drama haben. Da werden so sehr, sehr viele Boxen so abgehakt irgendwie, die bei anderen Netflix-Serien auch schon gut funktioniert haben, aber ohne, dass es sich zumindest für mich anfühlt, als wolle man da einfach nur den nächsten großen Hit produzieren, sondern es passt für mich zusammen. Und deswegen... Ja, weiß ich nicht. Ich würde nicht sagen, dass da nichts im Laden ist.
Jetzt lass uns vielleicht nochmal versuchen zusammenzufassen. Oder Lisa, vielleicht würden wir dich jetzt nochmal fragen, weil du ja das Ganze nicht nur als dedicated Fan geguckt hast, sondern ja auch mit einem professionellen Auge geguckt hast. Warum ist Squid Game genau jetzt, also warum ist genau diese Serie genau jetzt so erfolgreich? Hast du da irgendeine Theorie entwickeln können in der Kürze der Zeit, die es jetzt Squid Game gibt?
Ich glaube, dass koreanische Produktionen vor ein paar Jahren noch dann immer eher so die Geheimtipps waren, die dann so hart abgefeiert werden, sowas wie Oldboy zum Beispiel. Dass das aber so richtig im Mainstream, vielleicht der durchschnittliche Netflix-User oder die durchschnittliche Netflix-Userin jetzt nicht bewusst sagen würde, oh, es gibt eine neue, tiefschürfende, aber auch irgendwie brutale Netflix-Serie aus Südkorea, da gucke ich jetzt mal rein. Sondern dass das den Leuten jetzt vielleicht auch einfach viel, viel leichter gefallen ist, weil so der letzte ultimative, zu Beginn ja auch noch Geheimtipp, Parasite, ihnen vielleicht auch schon gefallen hat. Und die gemerkt haben, ah, da steckt echt viel drin und es sieht auch noch gut aus. Und dem geben wir mal eine Chance. Also das war, glaube ich, auf jeden Fall ein Punkt. Und ich glaube auch, dass so dieses Gefühl für soziale Ungerechtigkeit und so das Gefühl für, was ist das eigentlich für ein System, in dem wir leben? Und sollte es so superreiche Menschen geben und es ist in Ordnung, wenn andere Leute gar nichts haben, dass das auch immer mehr im Mainstream ankommt und auch kritisch im Mainstream ankommt. Und da schlägt diese Serie natürlich rein. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch von der Prämisse her, Menschen kämpfen ums Überleben und alles ist bunt und sieht krass aus, go! So, das ist natürlich auch irgendwie interessant. Also ich glaube echt, das ist so eine Mischung aus diese ganzen verschiedenen Aspekte, die da drin stecken und deswegen sehr viele unterschiedliche Gruppen im ersten Schritt schon mal abholen können und aber auch den Erfolg von Parasite und so ein bisschen so die, ich sage jetzt, es klingt so doof, ne, aber ich sage jetzt mal die westliche Öffnung gegenüber nicht westlichen Produktionen.
Und gibt es eine Erklärung dafür, warum das gerade junge Menschen so heftig anspricht? Ich meine, ja, K-Pop und K-Culture ist gerade vielleicht auch auf TikTok ja ohnehin eine absolute Macht so und nicht zu unterschätzen. Aber warum so?
Also im Endeffekt ist ja diese Überlebenskampf-Spiele-Sache so ein Young-Adult-Stoff auch, ne? Also da gab es ja dann auch, da gab es doch mal diesen Hype auch mit Maze Runner und so, alles, was sich so an Hunger Games angeschlossen hat. Das ist, glaube ich, generell was, was thematisch gut für junge Menschen funktioniert. Ich glaube, dass diese Frage nach, sollten wir das System stürzen, auch für viele eher ein jüngeres Thema ist, was natürlich auch durch die sozialen Medien fortgeführt wird. Ich glaube aber tatsächlich, das, was du angesprochen hast mit den Memes, also da steckt halt so viel drin. Eins meiner absoluten Lieblingsmemes aus der Serie ist irgendwie, keine Ahnung, Diversität in der Technikbranche, Doppelpunkt, und dann hast du halt bei einem Spiel, da versuchen sie sich dann, da denken sie, okay, es geht um Kraft und sie brauchen möglichst viele Leute, die halt so sehr viel ziehen können. Und dann sagt halt einer von denen so, okay, wir haben im Team schon einen alten Mann und eine Frau, wir brauchen mehr Männer. So, und das ist irgendwie, da kann man halt so ganz viele Brücken schlagen, auch zu aktuellen Diskursen oder zu so Insider-Gags. Und ich glaube, deswegen ist das auch einfach, hat das dann vielleicht gar nicht so im allerersten Schwung so alle jungen Menschen abgeholt. Aber spätestens, wenn dann so die Memes auf Twitter kommen und TikTok sich da irgendwelche Challenges draus baut, dann guckt man natürlich auch rein. Und dann bleibt man, weil es einen inhaltlich anspricht und weil es natürlich visuell auch einfach sehr schnell und spannend erzählt ist.
Ja, es hat auf jeden Fall so eine Wechselwirkung. Deshalb konnte ich das jetzt auch gerade nicht auseinanderhalten, was jetzt eigentlich zuerst da war. Aber es ist Interesse, weil man auch einfach diese Memes verstehen will. Kennt ihr das, wenn irgendwas so auf Social Media einfach durch die Decke geht und du denkst dir so, Mann, ich will auch einfach dieses Meme jetzt langsam verstehen, weißt du? Ja, einfach, ja. Ich will da mitmachen können, also lass mich mal ganz kurz gucken, worum es da eigentlich geht, und dann bleibst du halt hängen, so.
Was, glaube ich, auch, weil du vorhin schon dieses Zuckerspiel auch angesprochen hattest und dass es jetzt irgendwie so die Runde macht. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mein erster Impuls, auch als sie dieses Spiel in der Serie spielen, war, sorry, aber wie schwierig kann es sein? Und ich war kurz davor, dann habe ich auch irgendwie so auf in irgendeiner Insta-Story gesehen, dass sich das jemand so schnell anrührt und
ich
so
weiß,
ausbackt.
Ich weiß, wie es geht. Hast auch gesehen, Zuckerschmelzen und Backpulver rein. So, das
und dann
ist
war
es.
Ich wirklich so kurz davor, weil ich so dachte so, hä, natürlich würde ich das schnell schaffen. Und das ist irgendwie, ich glaube, das ist auch irgendwie spannend, dass Leute dann direkt so versuchen, im Kopf abzugleichen, wie weit würde ich da eigentlich kommen, weil es dann doch größtenteils nochmal machbarer aussieht als jetzt irgendeine crazy Saw-Falle, wo man halt weiß, okay, ganz realistisch kriegst du da deinen Kopf nicht mehr raus.
Ist das nicht auch so ein bisschen der Schlag-den-Raab-Effekt, dass du das guckst zu Hause oder überhaupt jede Quizshow oder jeder Wettkampf, den du irgendwie zu Hause auf dem Sofa guckend, aber gerade bei Schlag-den-Raab hatte man das, glaube ich, lange Zeit, dieses Gefühl, dass du den Leuten in diesem sportlichen oder Geschicklichkeits- oder Wissenswettkampf sozusagen zugeguckt hast und gedacht hast, das hätte ich auch geschafft, das hätte ich doch hingekriegt. So, dieser Moment.
Ich glaube schon, ja. Es ist so ein bisschen vielleicht auch so super brutales Wetten, das oder so, kann ich mir auch vorstellen.
Ihr merkt, ich höre euch fasziniert zu und mich erinnert das gerade an Sondierungsverhandlungen zwischen Grünen und FDP. Und
Aber wer ist wer?
Das ist egal.
Und du bist die SPD, die einfach nur sich
gespannt alles
anhört.
Und warte,
und dann fällt einem so die Kanzlerschaft in Schoß.
Nein, ehrlicherweise fühle ich mich gerade eher wie Armin Laschet, weil ich mit mir will ja keiner. Und deshalb finde ich es aber trotzdem gut, dass wir dieses Gespräch haben. Von daher bin ich glücklich gerade.
Ja, danke dir, Lisa, für deine Zeit.
Vielen, vielen Dank. Mir hat es geholfen, tatsächlich. Ja. Jetzt ist mir einiges klarer.
Danke. Ich danke euch. Ja. Für mich war es auch sehr therapeutisch, nochmal über Squid Game sprechen zu können.
Wir hören uns bei der zweiten Staffel wieder.
Auf jeden Fall.
Wir kommen zur Frage der Woche, zu unserer ZuhörerInnen-Frage. Und diesmal haben wir eine Textnachricht von Julia bekommen. Ihr wisst das, ihr könnt Hatnet und mir eine Sprachi, eine Texti schicken mit euren Fragen rund um das Thema Serien, Streaming und Netflix, und wir versuchen die dann so gut es geht zu beantworten. Julia schreibt uns. Lieber Hatnet, lieber Matthias, weil ich deswegen gerade einen Streit mit meinem Freund hatte, frage ich einfach mal euch. Wo streamt ihr eure Filme und Serien? Mein Freund ist der Meinung, dass man das alles eigentlich nur ernsthaft auf einem großen Fernseh- oder Computerbildschirm schauen muss. Laptop- oder Smartphone-Screens sind ihm zu klein. Ich dagegen will schauen, wo ich gehe und stehe und fange eine Serie vielleicht abends vor dem Fernseher an, schaue später noch im Bett auf dem Laptop weiter und wenn es ganz spannend ist, dann auch am nächsten Morgen in der U-Bahn auf dem Smartphone. Wo und wie schaut ihr am liebsten oder am häufigsten und was geht für euch gar nicht? Vielen Dank für die Antwort und liebe Grüße, eure Julia. Tja.
Liebe Julia, wir kennen uns ja nicht, ne? Aber ich möchte dir jetzt hiermit mitteilen, dass ich mich voll und ganz solidarisiere und zwar mit deinem Freund und zwar nicht mit dir. Ich finde das nämlich eine unmögliche, wirklich heftige Unart, überall zu gucken, wo man steht und geht. Ich kann das nicht, ich ertrage das nicht und ich sage dir, liebe Julia, ich solidarisiere mich deswegen mit deinem Freund, weil ich nämlich das andersrum zu Hause habe. Ich habe einen Partner zu Hause, der genau das Gleiche macht und es treibt mich in den Wahnsinn, weil alles nämlich bedeutet, dass wir nie was zusammen gucken können. In dem Augenblick, wo einer der beteiligten Partner oder PartnerInnen, ja, wo der ausschert und anfängt, wo er steht oder wo sie steht und geht zu gucken, da kommt der andere doch gar nicht mehr hinterher. Ich komme doch überhaupt nicht mehr hinterher. Das heißt also, dass in meinem Fall mein Partner die Tür für uns, um was gemeinsam zu gucken, zuschlägt und zwar mit Schmackes. Und ich fühle da mit deinem Freund, dass ich sage, Moment, okay, da brauche ich Muße für, also, das muss man in Ruhe gucken.
Ich möchte jetzt hier paartherapeutisch eingreifen. Hartnett. Keiner von euch beiden hat recht. Zum einen gebe ich Hartnett recht, dass es eine Unart ist, dass man die Serien, die man oder die Filme, die man gerade schaut, die ganze Zeit versucht weiterzuschauen. Es gibt im Leben auch, man glaubt es kaum, auch noch so ein bisschen was anderes, wie zum Beispiel Zeitungen, Zeitschriften, Magazine oder Freunde zum Beispiel, die einem ja auch Textnachrichten schicken und die man mal auch beantworten muss, zum Beispiel in der U-Bahn. Das ist das eine. Das andere, dein Freund hat auch nicht recht, weil man braucht keinen riesen Fernseher oder keinen tollen Computerbildschirm, um einen Film oder eine Serie zu schauen. Ich zum Beispiel bin so alt, ich liebe das Fernsehen und meine Liebe zum Fernseher begann mit einem ganz, ganz, ganz kleinen Schwarz-Weiß-Gerät, wo ich noch so an so Knöpfen drehen musste, bis ich richtiges Programm hatte. Und es hat gekrisselt, es war furchtbar, aber ich habe es trotzdem geliebt. Und am Ende geht es darum, eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte, egal wie ich die sehe. Aber deshalb glaube ich an diesem ganzen riesige Bildschirme, glaube ich nicht. Ich glaube aber auch nicht daran, dass man tatsächlich, wo man geht und steht, weiter gucken muss. So.
Was mich aber mal an der Stelle interessieren würde, ist, wie handhabt ihr das denn jetzt eigentlich? Ne? Also wir geben mal Julias Frage an euch zurück. Wie macht ihr das? Guckt ihr nebenbei oder braucht ihr auch Ruhe und Muße, so wie, glaube Matthias und ich? Schickt uns doch eine Mail, zum Beispiel an kontakt@netflixwoche.de oder eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht, weil wir hatten ja hier schon eine Sprachnachricht und ich würde mich echt über noch eine freuen. Matthias würde sich auch freuen. Und jetzt möchte ich dir auch nicht den Job wegnehmen, Matthias, die Telefonnummer, die unsere Handynummer sozusagen, die darfst gerne du sagen.
Bitte schickt uns eine Sprache oder einen Text an die 0152 900 2019 und die 5. Aber wenn euch das jetzt zu huddelig und zu schnell war, die Nummer gibt es auf der Website und in der Episodenbeschreibung. Und bitte denkt dran, eure Nachrichten könnten im Podcast vorgespielt oder vorgelesen werden. Was Hartnett und ich ja auch gerne wollen.
Bevor wir uns verabschieden, gibt es wie immer noch einen ganz besonderen Tipp, der in dieser Woche von einem ganz besonderen Menschen kommt, der bis heute einer meiner absoluten Lieblingsgäste und Gästinnen hier im Podcast war Bastian Pastewka.
Ja, schwer, nur mal von jemandem.
Es tut mir so, also pass mal auf, ich kann doch jetzt nichts dafür, dass du den noch nicht getroffen hast. Gönn es doch mir einfach, dass ich ihn ja auch nicht in Real Life gesehen habe, sondern er nur remote zugeschaltet war. Aber so ein wunderbarer und kluger Mensch ist, dass ich wirklich so dachte, Mensch, Bastian Pastewka, ich biete dir hiermit öffentlich meine Freundschaft an. Wirklich,
nehmt
meine Freundinnenschaft an. Doch, also jetzt sei doch nicht so. Ich wäre wirklich gerne mit Bastian, also wenn er... Der ist einfach super. Und ich sage dir, wenn
jetzt kommt er nicht
du
mehr.
Ihn dann mal kennenlernst und er nicht nur auf deine Tweets antwortet, ja, dann wirst du auch rumheulen, nicht aufhören so rumzuheulen und dich freuen dafür oder dir das eben auch wünschen. So. Ist ja egal. Bastian Pastewka hat einen super Tipp für euch. Hier.
Ja, ich habe was entdeckt bei Netflix. Das kannte ich vorher gar nicht. Das ist auch gar keine neue Serie, sondern es ist eine Serie, die schon 5 Jahre alt ist. Und sie heißt Rebellion. Ist eine irische Serie vom irischen Sender RTE One. Das ist sowas wie BBC 1 oder bei uns das erste oder Dreisat. Das weiß ich gerade nicht genau. Die Serie heißt auch Rebellion 1916. Rebellion 1916. Im Original natürlich. Und natürlich geht es um 1916. 1916 war in Dublin das Jahr des sogenannten Osteraufstands. Das war ein historisches Ereignis. In diesem Jahr hat es einen blutigen Aufstand gegeben in Dublin selbst, in der Hauptstadt der irischen Republik, die damals noch nicht ihre Republik war. Der Aufstand ging nämlich genau darum. Es ging darum, dass die Iren sich freimachen wollten von der Unterdrückung der Großbritannischen, des Königreichs, also der Vormundschaft aus England. Der Osteraufstand ist in die Geschichte eingegangen als ein Ereignis, was Schatten vorausgeworfen hat. Und 1949 kam es dann endlich zur Unabhängigkeit der Republik Irland. Und jetzt in dieser Geschichte Rebellion 1916 geht es um 3 Frauen, die miterleben, wie die Stadt gespalten ist. Man weiß nicht, schließt man sich den irischen Rebellen an? Kämpft man gegen die britische Unterdrückung oder macht man es nicht? Bleibt also sozusagen in der Komfortzone und bleibt zu Hause und lässt diese Rebellion an sich vorüberziehen, den Osteraufstand. Und das wird verkörpert anhand von 3 historischen Personen, aber eben auch 3 Frauen, die es nicht wirklich gegeben hat. Und da schwingt also so ein bisschen Fiktion mit Wahrheit, wird da so ein bisschen durcheinander geworfen. Man muss am Schluss sagen, dieser Osteraufstand war sehr, sehr blutig. 500 tote britische Soldaten und nochmal doppelt so viele aus Irland sind daraus traurigerweise hervorgegangen. Die Serie wurde vom irischen Fernsehsender RTE One gedreht. Der spielt auch wirklich an historischen Orten wie dem Dublin Castle, der O'Connell Street, das ist die berühmte Hauptstraße in Dublin, oder dem General Post Office, was alleine schon aussieht wie ein Schloss. Es spielen sensationelle Schauspielerinnen und Schauspieler mit. Also alle, die Game of Thrones zum Beispiel gesehen haben, werden sich an Michelle Farley erinnern, die Bluthochzeit nicht überlebt hat, oder Ian McElhin. Das sind alles so traditionelle irische Schauspieler, die man in sehr, sehr vielen Serien aus Irland oder eben aus England, Europa schon gesehen hat. Charlie Murphy ist für mich hier eine der herausragenden Schauspielerinnen von den 3 Frauen. Auch die kennt man aus Peaky Blinders, einer anderen sehr empfehlenswerten Serie, oder Happy Valley, einer der besten britischen Krimiserien, die ich je gesehen habe. Und die ganze Geschichte erzählt am Ende des Tages nichts anderes als die Geburtsstunde der IRA. Es sieht ein bisschen so aus, man darf sich nicht täuschen lassen auf den ersten Blick, als sei das Ganze so ein bisschen kitschig, so ein bisschen Märchensoße ist da zwischendurch drauf. Das ist es aber nicht. Es ist mehr, es ist nicht nur eine Heldengeschichte, es ist wirklich ein ganzes Epos und es ist eine historische Einmaligkeit. Ich habe die sehr, sehr spät entdeckt, steht jetzt bei Netflix, glaube ich, auch schon seit 5 Jahren, Rebellion, und ja, das möchte und kann ich nur jedem empfehlen, der Lust hat, sich das anzuschauen.
Alles, was Bastian Pastewka mir sagt, würde ich tun, und deshalb gucke ich mir das jetzt auch an. Ich gucke mir Rebellion an, und wenn es nur der Preis dafür ist, den ich zahle, damit er endlich mal hier in die Show kommt. Zu mir.
So, Leute, das war die Netflix-Woche für heute. Wenn ihr wollt, sind wir in der nächsten Woche wieder da. Die Zeit bis dahin könnt ihr euch verkürzen auf netflixwoche.de. Da findet ihr nicht nur allen wichtigen Neustarts der Woche, sondern auch Infos zum Podcast und weitere Artikel, zum Beispiel auch die lange Version unseres Interviews mit Milam Farouk und Empfehlungen für alle, die Squid Game zu Ende geschaut haben und jetzt unbedingt ganz dringend Nachschub brauchen. So, das findet ihr alles auf netflixwoche.de. Bis dahin, ihr Lieben, eine spannende und schöne Netflix-Woche. Vergesst bitte nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Das könnt ihr überall da machen, wo ihr eure Podcasts hört, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts oder eben, wie gesagt, wo ihr es halt herbekommt. Ne?
Hauptsache,
bis dann.
Ihr hört.
Tschüss.
Bis dann.
Ja, genau. Ciao.
Tschüss.
Netflix Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB Stories. Moderation Hadne Tesfay und Matthias Kalle. Redaktion Julius Wussmann, Jens Thiele. Produktion Isabel Wob. Und die Titelmusik kommt von Assad John.